Hörbar. Wissen rund um Ventiltechnik für unterwegs und zwischendrin. Mein Name ist Jean-Samuel Lin von Götze KG. Antrieb für die Forschung mit Hochdruck in den Orbit. Sicherheitsventile in der Luft- und Raumfahrt. Zu diesem Thema spreche ich heute mit Janis Hildebrand und Lorenz Pack. Beide tätig bei der Wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft für Raketentechnik und Raumfahrt, kurz WAR. Herzlich willkommen, ihr beiden, an der Götze Hörbar.
Hi, freut uns hier zu sein.
Ja, hallo.
Schön, dass ihr den Weg auf euch genommen habt von München hierher ins beschauliche Ludwigsburg. Ihr arbeitet aktuell beide am WAR einer Studentengruppe der TU München. Stellt euch doch kurz einmal vor, welchen Studiengang habt ihr, was macht ihr?
Ja, also ich bin Janis. Ich mache Maschinenbau und Bachelor und WAR bin ich im Anfang drittes Semester beigetreten. Das war jetzt so vor 2 Jahren ungefähr, 2,5 Jahren. Mhm. Und neben dem Studium mache ich halt diese Raketentechnik noch mit. Und ich bin da vor allem für die Ventiltechnik auf der Rakete verantwortlich.
Genau, ich bin Lorenz. Ich bin auch seit circa relativ genau 2 Jahren bei der WAR dabei. Ich habe die letzten 1,5 Jahre das Projekt Nixos geleitet. Mhm. Und habe davor auch das Free Team geleitet und WAR dementsprechend auch viel für die noch Bodeninfrastruktur in der Free Technik zuständig bei uns. Und genau, nebenbei studiere ich Luft- und Raumfahrttechnik im Master. Ja. Und bin hoffentlich so in den nächsten 3 Monaten fertig.
Sehr gut, ich drücke die Daumen. Was ist das WAR? Seit wann gibt es diese Studentengruppe und welche Themenfelder werden hier bearbeitet bzw. erarbeitet?
Die WAR generell gibt es seit 1962, hat ein bisschen Geschichte hinter sich.
Ja.
Und zwar, es wurde damals gegründet, weil es einfach in der Uni zu wenig Raketentechnik gab, zu wenig Wissenschaft im Weltraum. Mhm. Und damals hat ein Student sich gedacht, okay, komm, das ändern wir. Und hat dann angefangen, eine studentische Rakete zu bauen und hat diese dann auch gestartet. Das WAR, ich glaube, Mitte 70er. Und das WAR die erste deutsche Hybridrakete, die jemals geflogen ist. Und genau, seitdem gibt es die Raketenspalte von der WAR. Und heutzutage ist es nicht nur noch Raketen, sondern wir machen auch Satelliten, Rover für Mars oder für Mond. Ja. Wir bauen ISS-Payloads, die 2023 im Frühjahr sogar einen Monat lang auf der ISS waren. Mhm. Wir haben 3 Satelliten aktuell im Orbit, mit 2 von denen wir noch kommunizieren.
Ja.
Und genau, wir sind über 450 aktive Studenten aktuell in der gesamten WAR. Und im Raketentechnikteil sind wir etwa 150 so plus minus.
Das ist schon ziemlich beachtlich. Ich meine, die TU München hat einen sehr guten Ruf, vor allem in den technischen Berufen. Technische Universität bringt das mit sich. Aber das ist schon sehr beeindruckend und vor allem auch die Projekte, die bereits realisiert wurden. Aktuell habt ihr unter dem Projektnamen Nixos eine flüssiggetriebene Höhenforschungsrakete entwickelt. Wie kam es zu diesem Projekt und was ist eine Höhenforschungsrakete?
Also eine Höhenforschungsrakete ist eine Rakete, die es nicht in den Orbit schafft, sondern dafür ausgelegt ist, ich sag mal, mehr oder weniger gerade hoch und dann aber auch gerade wieder runterzukommen. Klassischerweise macht man damit entweder Erforschung in der Atmosphäre und man kann damit wahrscheinlich auch Wetterdaten sammeln. Man kann aber auch den Teil des Fluges nutzen, in dem der Antrieb nicht eingeschaltet ist, aber man trotzdem noch in der Luft ist, wo man dann eine Art Schwerelosigkeit erfährt. Und dann kann man relativ simple Schwerelosigkeitsexperimente machen, ohne die Mehrkosten und den Aufwand, bis in den Weltraum zu kommen.
Verstehe. Also wie der Parabelflug, mit dem Flugzeug buchen kann, um zu schauen, wie die Schwerelosigkeit im Weltraum sich anfühlen könnte.
Genau, nur für kleine Experimente.
Ja, noch ist niemand mitgeflogen, aber mal gucken, wo es dahin geht.
Aber ja genau, Nixos ist daraus entstanden, dass in den letzten Jahrzehnten es immer wieder eben kleinere Raketen gab in der WAR, die auch viele davon geflogen sind. Und wir haben 2023 haben wir die bis dato größte WAR-Rakete gestartet. Das WAR Projekt Cryosphere. Mhm. Das WAR eine fast 6 Meter hohe Rakete, die Hybrid WAR mit Flüssigsauerstoff und HTPB. Mhm. Diese hat es im Juni 23 bis 12,5 Kilometer etwa geschafft. Es waren 35 etwa geplant. Leider gab es ein technisches Problem in der Brennkammerregion. Deswegen sind wir nicht ganz so hoch gekommen. Aber genau, und mit Cryosphere war so ein bisschen das Hybridantrieb-Thema für uns nicht ganz abgeschlossen, aber es war so das Komplexeste, was man erreichen kann als studentisches Team. Und von daher war eben die Frage, okay, was machen wir als nächsten Schritt? Wir wollen noch näher an die Industrie ran, wir wollen noch komplexer, wir wollen noch mehr Herausforderungen. Und dadurch ist dann Nixos entstanden, weil es eine Flüssigrakete ist. Sprich, man hat beide Treibstoffe in Flüssigform dabei und nicht einen davon als, oder meistens den Treibstoff als Feststoff und nur den Oxidizer als Flüssig, in Flüssigphase. Und genau, daraus ist Nixos entstanden. Und nachdem wir schon von früheren Projekten Erfahrung auch hatten mit Flüssigsauerstoff, haben wir uns entschieden, als Oxidizer Flüssigsauerstoff zu nehmen und als Treibstoff Ethanol. Ist semi-effizient, sagen wir mal so. Aber es gibt eine gute Grundlage zum Üben, zum Wissen aufbauen, Erfahrung sammeln mit sehr komplexen Systemen. Und ja, jetzt haben wir letztes Jahr im Oktober waren wir in Portugal beim Wettbewerb mit eben dieser Rakete und haben es leider nicht ganz geschafft abzuheben, aber es war eine Wahnsinnserfahrung, dabei zu sein.
Ja, spannend. Flüssig-flüssig, das heißt, die beiden Brennstoffe werden in der Rakete zusammen gemischt, um dann verbrannt und eben die notwendige Energie zu realisieren, die es braucht, um die Rakete abzuheben.
Ja, exakt das. Also wenn man eine Verbrennung erzielen möchte, braucht man immer halt zwei Dinge. Man braucht einen Treibstoff und man braucht irgendwie Sauerstoff noch oder was ähnliches. Und wenn man durch die Atmosphäre fliegt, dann ist mit dem Sauerstoff irgendwann vorbei. Ja. Deswegen macht es Sinn, seinen eigenen Sauerstoff mitzubringen.
Das stimmt. Ja, angesprochen die European Rocketry Challenge in Portugal im vergangenen Jahr. Da seid ihr mit dem Projekt Nixos gestartet, beziehungsweise habt die Entwicklung dort mitgebracht. Gehen wir nochmal den Schritt zurück in die Entwicklung. Ihr seid beide auch in dem Projektteam der Bodeninfrastruktur, beziehungsweise der Einrichtung, die es braucht, überhaupt Komponenten zu entwickeln, zu fertigen, die Rakete zu konstruieren. Wie darf man sich das vorstellen? Jetzt in dem einen Beispiel war die Rakete 6 Meter hoch. Wie groß ist so eine Nixos-Rakete oder mit der ihr angetreten seid?
Ja, die Nixos-Rakete ist auch etwa 6 Meter hoch.
Ja.
Also an der Bodeninfrastruktur arbeiten verschiedene Teams mit. Da gibt es halt das Ground Support Team, das ist halt grundsätzlich erstmal dafür verantwortlich, für diesen Teststand, den wir gebaut haben. Da arbeiten aber dann andere Teams mit dran, wenn die zum Beispiel dran testen wollen oder so weiter. Das heißt, in gewisser Weise sind wir alle ein bisschen verantwortlich für unsere Testinfrastruktur.
Ja.
Und der Teststand selber hat ungefähr, ich würde mal sagen, so 2x3 Meter, irgendwas in der Richtung. Der ist ursprünglich erstmal dafür gedacht gewesen, die Triebwerke zu testen, die wir entwickeln. Jetzt hat sich aber so entwickelt, dass wir natürlich die Rakete, nachdem wir sie zusammengebaut haben, auch testen wollten als gesamtes System, ne, um halt rauszufinden, wie es sich verhält. Und die Lösung dafür war einfach dann, die gesamte Rakete auf den Teststand oben raufzuschrauben und dann zu hotfiren, sodass das ganze Assembly dann bestimmt, ich glaube, 7 Meter über uns stand, während wir dann gearbeitet haben. Mit einem Baugerüst haben wir dann noch quasi improvisiert dann an der Rakete weitergearbeitet, während die schon auf dem Teststand war.
Also man kennt ja die Bilder aus dem Fernsehen, wenn eine der Raketen der NASA oder der ERDS startet, wenn das Gerüst nach außen steht und das einfach nur in kleiner Ausführung.
Ja, so kann man sich vorstellen tatsächlich.
Ja, ganz genau.
Das heißt, das war, entwickelt alle Infrastruktur und baut die Infrastruktur für sich selber. Das heißt nicht, man geht zum Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, um dort was zu nutzen. Alles ist in-house made.
Wir sind tatsächlich in der Vergangenheit teilweise auch zum DLR gegangen, um Tests zu machen für andere Projekte, die eine höhere Schubklasse hatten. Ja. Also Cryosphere zum Beispiel hatte 10 Kilonewton Schub. Das ist zu viel, dass wir es selber bei uns in Garching testen können. Wir dürfen bis zu einer gewissen Schubklasse dürfen wir in Garching testen. Und mit Nixos sind wir unterhalb dieser Schubgrenze. Bedeutet, wir können ziemlich simpel unsere eigenen Tests machen.
Ja.
Auf unseren eigenen Infrastrukturen und Prüfständen. Und für größere Tests müssen wir woanders hin. Aber für Nixos haben wir alles selber entwickelt und gebaut. Bodeninfrastruktur sowie Raketenseite.
Klasse. Jetzt ist natürlich 6 Meter eine gewisse Größe und damit auch viel Material, was bewegt werden muss. Jetzt kommen sowohl in der Testinfrastruktur als auch in der Rakete verschiedene Medien zum Einsatz. Flüssig-Flüssig-Brennstoff. Es kommt Flüssig, Sauerstoff und Ethanol zum Einsatz. Wie darf man sich das vorstellen? Jetzt gibt es ja da die Zwecke, dass man beides verbindet und verbrennt. Ist das in der Infrastruktur der Testeinrichtung genauso? Also testet ihr, wie muss das Gemisch sein? Wie muss der Antrieb bewegt werden?
Genau, ja, also das generelle Prozedere ist halt, man entwickelt ein Testtriebwerk und testet das dann auf dem Prüfstand. Mhm. Man hat natürlich dann gewisse Auslegungspunkte, die man testen möchte. Aber eventuell ist das nicht genau das erwartete Ergebnis oder man möchte nochmal andere Loadpoints anfahren. Und dann hat man an diesem guten Teststand natürlich die Möglichkeit, ich sag mal, die Anteile der Verbrennung von Ethanol zu LOGs zu variieren, verschiedene Schübe zu erzielen. Das ist was, wofür die Rakete nicht ausgelegt ist. Also da würde ich sagen, unterscheidet sich die Rakete und der Teststand, dass man am Teststand verschiedene Dinge ausprobieren kann, dann den optimalen Loadpoint findet, also in anderen Worten die optimalen Drücke im Tanks. Darauf kommt es letztendlich an.
Ja.
Und die dann in der Rakete verwirklicht und dann nochmal validiert sozusagen. Mhm. Also darum geht es beim Teststand.
Vielleicht kann man dazu noch ein bisschen generell sagen, der Prüfstand ist ein druckgefördertes System, so wie die Rakete auch ist. Bedeutet, wir haben zwei große Tanks links und rechts am Prüfstand. Der eine ist für Kryogen, also für Flüssigsauerstoff ausgelegt, der andere ist für den Ethanol. Beide haben eine getrennte Bedrückungsleitung. Die können wir beide Seiten können wir getrennt bis etwa 130 Bar bedrücken. Mhm. Meistens benutzen wir Stickstoff, 300 Bar zum Bedrücken. Mhm. Ursprünglich wollten wir Helium benutzen, aber das können wir uns nicht leisten. Genau, deswegen benutzen wir Stickstoff und können dann die über verschiedene Massenflusskontrollsysteme können wir dann die beiden Treibstoffe in das Triebwerk leiten, in den Injektor rein und von dort werden sie dann in der Brennkammer erst gemischt und gleichzeitig aber auch verbrannt schon.
Ja, verstehe. Also hohe Drücke fahrt ihr ab bis zu 130 Bar. Wenn man sich ein Bar vorstellt auf einer 2 Quadratmeter Tür, dann sind es 20 Tonnen. Also da ist viel Druck dahinter. Und bedarf natürlich eines sicheren Handlings. Jetzt sichert ihr den Teststand und auch die Rakete tatsächlich mit einem Götze-Ventil ab, beziehungsweise Götze-Ventilen in verschiedenen Prozessen. Was waren die Anforderungen von euch an diese Ventile oder an die Ventile generell, die ihr habt?
Ja, zuerst einmal will man natürlich, dass ein Sicherheitsventil verlässlich ist, ganz klar. Wir haben auch schon Erfahrungen gemacht mit Sicherheitsventilen, die nicht genau das gemacht haben, was sie sollten. Mhm. Deswegen war es uns wichtig, dass wir, ich sag mal, einen Hersteller finden, dem wir auch vertrauen, wo wir Rückfragen stellen können. Das war auf jeden Fall eine hohe Priorität. Und dann ist es natürlich so, dass wir empfindliches Equipment haben, gerade auf der Kryogenseite.
Ja.
Testen wir teilweise auch unsere eigenen Prototypen. Wir haben Vakuumschläuche, ja, die einfach empfindlich sind gegenüber hohen Drücken. Und deswegen will man auf jeden Fall darauf achten, dass die Ventile genau das tun, was sie sollen, was sie ja bisher auch immer getan haben.
Das höre ich gerne.
Ja, also da sind wir immer froh drüber. Und dann auf der anderen Seite möchte man natürlich auf der Rakete auch Ventile haben, die jetzt nicht extrem viel wiegen oder extrem groß sind,
ja,
weil auch Volumen natürlich immer Masse mit sich bringt, wenn man das alles noch irgendwo in der Rakete unterbringen soll. Deswegen war das dann eine Anforderung, die vielleicht für den Teststand nicht zutrifft, aber für die Flight-Hardware dann schon.
Ja.
Möglichst leicht, möglichst klein und trotzdem natürlich noch selbe Sicherheitsfaktoren.
Ich glaube, da sagst du schon, dass eines der wichtigsten oder größten Probleme für uns war kryogene Ventile zu finden.
Ja.
Vor allem Sicherheitsventile, die eben auch, wenn sie voll kryogen sind, gut funktionieren und zuverlässig sind, aber auch gleichzeitig einen hohen Druck aushalten. Mhm. Das war was, wo wir uns lange mit beschäftigen mussten, bevor wir überhaupt wirklich Anbieter gefunden haben. Und ja, seit anderthalb Jahren benutzen wir Götze-Sicherheitsventile. Will nicht lügen, ab und zu ist mal eins aufgegangen. aber ich meine, es ist ja genau der Job von den Ventilen. Darum hat man sie.
Wichtig ist ja, dass es dann auch wieder schließt.
Ganz genau.
Exaktes.
Ganz genau. Und wie Jan es gesagt hat, wir hatten andere Ventile, Sicherheitsventile, die nicht von Götze, die dann nicht mehr zugegangen sind oder die nicht aufgegangen sind. Mhm. Und wir sind sehr zufrieden. Und wie Jan es auch sagt, die kleinen massenoptimierten oder mehr massenoptimierten Sicherheitsventile haben wir auch auf der Rakete mit. Und damit haben wir auch den Wettbewerb sehr mit beeindruckt, dass wir sehr viel Wert auf die Sicherheit legen. Nicht nur vom Equipment natürlich, ja, sondern indirekt dementsprechend auch natürlich auf unsere Mitglieder.
Ja. Ja. Also gerade bei den Wettbewerben ist es sehr, sehr wichtig, dass man halt die Veranstalter überzeugen kann, dass man ein sicheres System hat, das sie einen auch starten lassen, weil wir am Ende des Tages natürlich trotzdem nur Studenten sind,
ja,
die dann auch mit sehr geringen Sicherheitsfaktoren arbeiten, weil die Rakete natürlich relativ massenoptimiert sein soll. Deswegen ist da Vertrauen immer der größte Faktor.
Das verstehe ich. Und nachher geht es da ja um zwei hochbrennbare Stoffe.
Ja.
Und das kann ja auch im schlimmsten Fall ungünstig ausgehen und die Rakete startet nicht und es kommt trotzdem zum Abbrennen der Stoffe.
Das wäre schlecht.
Ja, vielen Dank. Kommen wir nochmal kurz auf die Rocketry Challenge zu sprechen. Was ist das für ein Wettbewerb? Wie viele Teilnehmer gibt es da? Welchen Konkurrenten seid ihr begegnet? Jetzt habt ihr eine Höhenforschungsrakete entwickelt, 6 Meter Maß, kleinerer Forschungszweck. Es gibt ja Raketenprojekte, die gehen mit bis zur Perspektive einer Mars-Mission.
Also generell ist die European Rocketry Competition ist ein studentischer Wettbewerb für studentische Raketenteams, so wie wir eins sind.
Ja.
Es waren dieses Jahr, oder 2023 waren etwa 20 Teams da, aus komplett Europa verstreut. 2 deutsche Teams waren dabei und ansonsten Italien, England, alles Frankreich, dabei. Alle waren da. 2 Schweizer Teams und so weiter. Und das Ziel ist es generell, es gibt 2 Ziele. Es gibt einmal, dass man eine gewisse Höhe so exakt wie möglich erreicht. Da gibt es entweder die 3-Kilometer-Challenge oder die 9-Kilometer-Challenge, dass man eben versucht, so genau wie möglich die höchste Flughöhe zu erreichen bei genau diesem Wert oder einen der beiden Werte. Und das andere ist es, einen Payload mitzunehmen, dass man eben nicht nur eine Rakete baut, dass sie hoch und runter fliegt, sondern dass sie eben auch diesen wissenschaftlichen Aspekt hat, um ein Experiment mitzunehmen, das auch Daten sammelt, das funktioniert, dass man auswerfen kann teilweise, dass wieder mit runterkommt und man danach die Daten auswertet. Die ganz verschiedensten Experimente. Es gab Bio-Experimente, es gab Drohnen.
Flugakrobatik. War
ja, so alles Mögliche. Verschiedene Fallschirmtechnologien, die aktiv gesteuert sind und sowas. Alles Mögliche gab es als Payloads. Und das ist die 2. große Challenge, dass man eben ein System baut, das man sehr gut kontrollieren kann und das man sehr gut im Griff hat, um eben die Höhe zu erreichen, aber eben gleichzeitig auch den wissenschaftlichen Aspekt durch das Payload hat. Und wir hatten zum Beispiel auch ein Payload dabei von einem unserer WAR-Teams von Space Labs, die 2023 im Frühjahr ihr Experiment auf der ISS hatten. Und sie haben eine Art Weiterentwicklung der Messtechnik und des Experiments bei uns als Payload mitgehabt. Es ist leider nicht vom Boden hochgekommen, deswegen war das Payload nur auf maximal 6 Meter, 7 Meter Höhe anstelle von ein paar Kilometern. Aber ja, es wird der Tag kommen, an dem dieses Experiment auch fliegen wird.
Das nächste Mal bestimmt.
Ja, genau.
Ganz
und
sicher.
Ja, das ist der Wettbewerb. Generell geht es einfach darum, dass studentische Teams sich miteinander austauschen können und die Möglichkeit haben, ihre Raketen zu starten. Weil das ist natürlich ein großes Problem Es ist nicht sonderlich einfach, in Europa einfach mal so bis auf ein paar Kilometer, fast bis 10 Kilometer Raketen zu starten.
Ja.
Da gibt es andere Länder auf der Welt, bei denen das einfacher ist. Es gibt zum Beispiel auch den Spaceport America Cup in den USA, bei dem, oder generell die Friends of Amateur Rocketry in den USA, bei dem man ziemlich einfach hinkommen kann und Raketen starten kann. Deswegen, das ist in Europa ein bisschen schwieriger. Deswegen freuten wir uns natürlich sehr als europäisches Team, dass wir die Möglichkeit haben, an so einem Wettbewerb teilzunehmen und unsere Rakete starten zu können. Aber natürlich die Logistik und die Kosten, um in die USA zu kommen, um zu starten, sind in einer Liga, wo es uns eigentlich nicht möglich ist, das zu finanzieren.
Verstehe. Und einen Preis gab es ja trotzdem.
Einen Preis gab es, ja.
Das wohl war, den Design Award haben wir gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch dafür.
Danke.
Danke sehr. Ja.
Wie geht's nun weiter für euch? Einmal Bachelorstudium, kurz vor Abschluss, einmal der Master im Bereich der Luft- und Raumfahrt, kurz vor Abschluss. Wie geht es bei euch weiter? Wie geht es weiter mit dem Projekt Nixus?
Also für mich persönlich ganz klar weiter im Projekt arbeiten.
Ja.
Wir wollen dieses Jahr 2024 wollen wir wieder teilnehmen an der European Rocketry Challenge, da werde ich auf jeden Fall wieder dabei sein. Das war so eine coole Erfahrung. Auch also, was Lorenz gerade schon angesprochen hat, die ganzen anderen Teams zu treffen und zu sehen, was diese machen. Und wie wir alle diese Leidenschaft für Raumfahrt teilen, war so ein tolles Gefühl. Das macht man so oft, wie man kann, da teilzunehmen.
Das glaube ich.
Deswegen für mich ist es klar, ich bleibe dabei. Man muss natürlich zeitlich gucken, wie man es mit allem anderen so vereinbaren kann. Viele machen dann auch mal 1-2 Semester ohne Credits, einfach nur, dass sie im Projekt dabei sein können. Das geht natürlich nicht für immer, das ist klar. Und fürs Projekt geht es genauso auch weiter. Wir werden weiter an Wettbewerben teilnehmen. Wir haben noch ein zweites Projekt gestartet, WASP heißen die. Also VAR Experimental, wofür steht das Akronym?
WASP.
Solid-Plattform. VAR Experimental Solid-Plattform. Also in anderen Worten einfach eine Feststoffrakete. Das ist ein bisschen einfacher zu handeln.
Ja.
Weniger komplexes System. Und dafür kann man dann halt mehr Starts und unkompliziertere Starts verwirklichen. Mhm. Damit werden wir in Amerika teilnehmen 2024. Dann mit zwei Stages. Also man hat nicht einfach eine Rakete, sondern man hat quasi zwei Triebwerke, zwei Feststoffbrennen kann man. Nachdem die erste abgebrannt ist, teilt man die Rakete auf.
Ja.
Und man zündet eine zweite Stufe.
Ja.
Auch eine Technologie, die wir halt bisher noch nicht getestet haben. Also neues Territorium für uns, neue Technologie. Aber sehr spannend. Genau, und dann natürlich die Verbesserung der X4-Rakete, mit der wir 2023 schon da waren. Und 2024 werden wir damit dann auch starten.
Sehr gut.
Ja, das ist wo wir unfassbar viel gelernt haben jetzt beim 2023-Wettbewerb. Das war unser erster großer Wettbewerb, bei dem wir teilgenommen haben. Und wir sind direkt mit einer Riesenrakete, mit dem komplexesten System, das vor Ort war, hingekommen und wussten
wieder,
aber...
kamen Teams vorbei und haben geguckt, so, wow, Loks, das ist ja cool.
Ja.
Und wir genauso bei anderen Teams waren total beeindruckt, wenn da zum Beispiel das Team aus Graz so einen halben Porsche dahingesetzt hat, nur in Raketenform, weil die einfach Design und ich sag mal Manufacturing Finish so gut hinbekommen haben wie sonst kein anderes Team. Also man beeindruckt sich gegenseitig.
Ja, schön. Genau. Auf jeden Fall, wir haben extrem viel gelernt und wir wissen, wir haben vor allem die Schwachpunkte gelernt, wo wir uns noch verbessern können und wo Probleme aktuell sind. Und das ist was vor allem für Nixus jetzt, ist das erstmal die große Herausforderung, all diese Punkte zu sammeln und an diesen zu arbeiten, damit man das System viel robuster macht. Dass wir weniger anfällig sind, zum Beispiel auf Regen, was jetzt der Fall war, und generell unsere Procedures vereinfacht werden können, weil wir teilweise sehr aufwendig betanken müssen zum Beispiel. Mhm. Und da haben wir sehr viel gelernt, wo wir Zeit sparen können, wo wir optimieren können, wo wir verbessern können. Und das ist erstmal für nächstes Jahr oder beziehungsweise für 2024 ist das die größte Herausforderung, die Rakete so gut wie möglich zu machen. Und dann wird es mit dem Start auf jeden Fall auch klappen. Genau. Für mich selber ist es jetzt mit dem 2023-Wettbewerb in der VAR ein bisschen zu Ende gegangen, weil ich am Ende von meinem Studium bin und langsam eben mich konzentrieren muss, dass ich das Studium fertig mache. Die letzten anderthalb Jahre als Projektleiter teilweise eine Herausforderung, aber es war eine wahnsinnig schöne Zeit, die ich jederzeit wieder machen will oder würde. Aber ja, es ist am Ende teilweise normal geworden, 90 Stunden plus die Woche zu machen. Aber es hat sich in jeder Minute gelohnt und allein die Erfahrung und das, was man mitgenommen hat aus der Zeit, ist das haben kaum Studenten.
Unersetzbar.
Genau.
Ja, auf jeden Fall.
Ist absoluter Wahnsinn.
Ich meine, schweißt zusammen, 90 Stunden, das klingt natürlich brutal und ist es natürlich auch teilweise. Ja. Aber wenn man dann zusammen in der Werkstatt schläft, weil es morgens um 6 weitergehen soll und nach Hause fahren, lohnt sich eh nicht mehr, wenn man um 1 noch dabei ist. Dann wächst man als Team richtig zusammen, dann weiß man, warum man da ist.
Absolut. Das glaube ich.
Ja.
Janis, Lorenz, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute an der Götze Hörbar da wart und von eurem spannenden Projekt berichtet habt und von der Tätigkeit. Das war ganz toll.
Danke ebenso für die Einladung.
Ja, vielen Dank für die Ventile.
Ich wünsche euch beiden viel Erfolg fürs Studiumabschluss und natürlich für den Fortlauf des Projekts dieses Jahr und für den zweiten Antritt bei der Rocketry Challenge. Viel Erfolg.
Vielen Dank.
Und jederzeit immer wieder.
Wir freuen uns.
Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ebenfalls herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren. Bis bald an der Götze Hörbar. Hörbar. Wissen rund um Ventiltechnik für unterwegs und zwischendrin.